Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Kann sein, dass das Datum 9. Mai Ihnen gerade nichts sagt, außer Freunde und Freundinnen haben Geburtstag. Kein Wunder, in Deutschland gilt nämlich bereits der 8. Mai als Tag der Befreiung und Ende des Zweiten Weltkrieges. Am Abend des 8. Mai 1945 wurde in Karlshorst die Kapitulationserklärung der Wehrmacht gegengezeichnet. Da war in Moskau aber bereits der 9. Mai angebrochen. Russland hat gesagt, wir nehmen das als den Feiertag, den Sieg im großen Vaterländischen Krieg gegen den Faschismus, also einen Tag später als bei uns. Und manche Russland-Experten fürchten nun, dass Putin auch den 9. Mai 2022 symbolträchtig aufladen möchte. Sprechen möchte ich darüber mit Jörg Moret, er ist Direktor des Museums Karlshorst in Berlin. Herr Moret, guten Morgen. Das Museum ist der Ort der Kapitulationserklärung. Da wurde sie unterschrieben im ehemaligen sowjetischen Hauptquartier. Aber hieß das nicht eigentlich mal deutsch-russisches Museum?
Ja und nein. Vereinsrechtlich, wir sind also in der Rechtsform eines Vereins, hießen wir schon immer nur Museum Berlin Karlshorst e.V. Das war natürlich relativ langweilig. Deswegen haben wir uns gerne dazu bereit erklärt, das deutsch-russisches Museum sozusagen umgangssprachlich zu nennen. Plus, als wir 1994 gegründet wurden, waren tatsächlich nur die Bundesrepublik Deutschland und die Russische Föderation am Tisch. Belarus und Ukraine kamen später dazu. Naja, und dann kommt drittens noch dazu, im Deutschen wird sowjetisch gerne mit Russisch gleichgesetzt, sodass wir also in unserer Außenwerbung damit eigentlich ganz gut gefahren sind.
Mhm. Nun fürchten manche, ich habe es gesagt, Putin könnte den 9. Mai als Stichtag wählen, bis zu dem mit aller Macht Donbass und die Ostukraine erobert sein müssen. Teilen Sie diese Ansicht?
Tja, also das spricht schon einiges dafür. Es ist aber immer noch die Frage, was wird dann als Sieg verkauft? Grundsätzlich ist zu bemerken, dass so in den letzten, vielleicht 15 Jahren da gibt es Faschisten in der ganzen Geschichtsdarstellung, gegen die man vorgehen muss, da muss man wehrhaft sein. Das Narrativ lebte 2014 wieder auf, Krim-Annexion und der Beginn der kriegerischen Handlungen im Osten der Ukraine. Also wenn man jetzt am 9. Mai sagt, wir haben es erfolgreich geschafft, unsere russischen Landsleute vor diesen Faschisten zu schützen, egal wo man das jetzt tut, also egal wo die Frontlinie ist, mag das dann auch schon reichen, um das als Sieg zu verkaufen.
Erzählen Sie mir von der Bedeutung, die der 9. Mai in Russland hatte, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und wie sich das im Laufe der Jahrzehnte verändert hat.
Die Bedeutung verschwand eigentlich für 20 Jahre. Also 1945 im Mai, 9. Mai, Karlshorst, Kapitulation. Dann gibt es im Juni eine große Parade, Juni 45, und dann gibt es 20 Jahre lang nichts. Die zweite Parade oder die erste Erinnerungsparade ist erst 1965, dann erst wieder 85 und die letzte zur sowjetischen Zeit ist 1990. Das skizziert so das öffentliche Gedenken. Muss man dazu sagen, es gab immer noch die Feiertage 1. Mai und 7. November, also Jahrestag der Oktoberrevolution. Und erst ab 1995 dreht also dann die Russische Föderation da auf und macht das wirklich zu einem Event, so wie wir das heute wahrnehmen. Also mit einer jährlichen Parade, mit allen möglichen Reenactments, mit Georgsbändchen, mit Fahnen, mit beklebten Autos, Autokorso. Also die ganze Palette, die wir auch in Berlin hier mehr und mehr zu Gesicht bekommen, das ist im Grunde eine nachsowjetische Erfindung. Es rekurriert aber darauf, dass natürlich der Sieg im großen Vaterländischen Krieg, der Sieg der Roten Armee, auch schon zu sowjetischen Zeiten ganz, ganz wichtig war. Er wurde bloß vielleicht an anderen Daten und an anderen, sagen wir mal, Events festgemacht. Also diese Parade auf dem Platz, auf dem Roten Platz am 9. Mai war nicht das zentrale Instrument, mit dem das erinnert wurde.
Aber das war natürlich das Bild, was uns immer vor Augen gebracht wurde hier in den Fernsehnachrichten. Was ist mit dieser Demonstration militärischer Stärke, mit den riesigen Raketen, die da vorgeführt wurden, den Panzern, den marschierenden Soldaten? Wann kam das richtig in Mode, möchte ich sagen?
Also das Waffenzeigen war schon immer in Mode, aber da ging es natürlich um den starken sozialistischen Staat. Deswegen war das dann eher am 1. Mai oder eben vor allen Dingen am 7. November, Tag der Oktoberrevolution. Mhm. Erst als das eben nun nicht mehr, wie soll man sagen, en vogue war, also die Sowjetunion zerbrach Ende 91, hat man dann eben umgesattelt auf den 9. Mai. Und hat, das ist noch unter Jelzin, ihn dann 95 das erste Mal groß gemacht. Und ich würde jetzt rückblickend sagen, mit der Amtszeit Putin, die beginnt dann 2000, ist es dann tatsächlich ein nach und nach stärker machen dieses Tages. Also das wird mit einer ganz modernen, populistischen PR, Management, Marketing verbreitet und popularisiert. Und da ist immer der Kern drin, es gibt Faschisten und wir müssen wehrhaft sein, um diese Faschisten besiegen zu können.
Putin hat ja sogar von einem heiligen Datum gesprochen, dem 9. Mai. Es ist ein zentrales Element auch jetzt seiner Kriegspropaganda, der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Aber was, wenn er bis zum 9. Mai 2022 keinen Erfolg vorweisen kann in der Ukraine?
Also Sie haben da schon recht, das ist natürlich bitter, zumal ja auch der ganze Krieg als ein Zwei-Tage-Krieg geplant war. Das ist jetzt schon ein PR-Desaster, wenn man so will. Naja, also was ich vorhin sagte, ich glaube schon, dass es gelingen wird, also der Propaganda gelingen wird, den heutigen, diesjährigen 9. Mai schön zu reden. Das berühmte Potemkinsche Dorf vielleicht aufzubauen, weil dieser Schutz vor den Faschisten so stark implementiert worden ist in den letzten 15 Jahren, dass man da quasi grenzenlos dran anknüpfen kann. Und das macht es dann vielleicht so ein bisschen vergessen, wo genau die russischen Truppen am 9. Mai 2022 stehen.
Am 8. Mai 1945 jedenfalls unterzeichneten deutsche Offiziere im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst die Kapitulationserklärung, die die Alliierten vorbereitet hatten. Und das ist immer ein Besuch wert, das Museum Karlshorst in Berlin. So hört Museumsdirektor und Historiker Jörg Moret. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne, Herr Karkowski.